Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, diesmal live von der eWorld in Essen. Wir sitzen hier in einer kleinen Box. Die meisten von Ihnen werden uns hören, aber viele schauen auch zu. Wir sind heute hier, um über die neue Energiewelt und die veränderten Kundenbedürfnisse zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass wir einen wahren Experten auf dem Themenfeld gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Volker Ploch. Wir sind hier zusammen, weil du Leiter Vertrieb, Marketing und digitale Produkte bei der EnBW bist, gleichzeitig auch Geschäftsführer von Yellow Strom und damit für 5,5 Millionen Kunden bei der EnBW verantwortlich bist. Ich glaube, jemand wie du kann uns sicherlich ein paar Insights geben darüber, wie sich die Kundenwelt von morgen und heute auch anfühlt und verändert hat. Ja, wir sind mit dir wirklich auch mit jemandem unterwegs, der nicht nur die Energiebranche gut kennt, sondern deine Ursprünge gehen weit zurück in einen anderen Sektor, nämlich in dem Bereich der Telekommunikation. Bei der Telekom und Vodafone hast du deine Anfänge gemacht, hast da das Thema Direct Services, Strategie und Digitalisierung Kundenservices mitverantwortet, hast auch gegründet, bevor du zur EnBW gekommen bist und bist jetzt seit einigen Jahren hier verantwortlich für die genannten Themenbereiche. Ich glaube, wenn wir über eine neue Energiewelt sprechen, dann muss man ja wirklich schon fast konstatieren, dieser traditionelle Kunde, von dem man mal früher gesprochen hat, also im Prinzip ein Tarif, vielleicht noch gegebenenfalls eine Alternative, der Kunde maximal mal in Kontakt mit dem Thema Energie über die Steckdose oder dem Eimer in den Keller gehen, Zähler ablesen, das ist, glaube ich, gone. Also da haben sich doch jetzt einige Veränderungen auch ergeben, wo wir sehen, dass der Kunde heute gar nicht mehr Kunde ist, nur sondern produziert, speichert, steuert. Also ein ganzes Arrangement an Möglichkeiten entstanden ist, die sich so ein bisschen verbindet darüber, dass die Digitalisierung das Ganze zu einem digitalen Erlebnis auch zusammenbindet. Und ich glaube, das ist das, was wir uns heute mal ein bisschen genauer angucken wollen. Also herzlich willkommen. Freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Katharina. Das ist, glaube ich, auch ein spannender Ort hier auf der eWorld, ja, wenn man so rumläuft. Ich glaube, man spürt so die Aufbruchsstimmung, man spürt so die Digitalisierung und die neuen Themen, ja. Und insofern, ja, ein toller Ort, da mal über den Kunden, über die Kundenbedürfnisse zu sprechen.
Ja. Ich glaube, allein an der Vielfalt der Akteure, die man hier so beobachten kann, merkt man, da sind ganz viele dabei, die sich damit auseinandersetzen. Welche Bedürfnisse sind da über die letzten Jahre entstanden? Wie kann man da auch von der Angebotsseite dementsprechend, wie kann man das verstärken? Aber bevor wir uns die Angebotsseite ein bisschen näher angucken, beschreibe uns doch mal, was du beobachtest, wie sich diese Kundenbedürfnisse auch verändert haben.
Also ich glaube, wir kommen halt aus einer Zeit, so nach der Marktliberalisierung, da ging es sehr stark um Standardverträge. Ja, also es gab entweder grundversorgte Kunden oder dann einige Kunden hatten schon Sonderverträge. Und letztendlich war der Preis die Determinante. Das heißt, es war nicht intelligent, es war nicht steuerbar. Es ging einzig und allein darum, wie viel verbrauche ich denn und wie ist der Preis? Dann haben Anbieter angefangen, natürlich stärker über Marke, über Service natürlich sich zu differenzieren. Und ich glaube, es ist schon so, dass wir ein neues Zeitalter nun betreten. Ja, also nun der Endkunde, den du auch schon beschrieben hast, ja, der Kunde, der vielleicht schon selber Strom erzeugt, der Strom speichert, der eine Wärmepumpe hat, der vielleicht elektrisch fährt und auch zu Hause lädt, der wird natürlich zunehmend vernetzt und intelligent seine Elektrifizierung zu Hause steuern wollen. Das basiert jetzt in unserer Welt erstmal auf einem intelligenten Messsystem, ja, darüber ein intelligenter Tarif. Das sind aber auch Dinge, die kommen jetzt. Und man sieht auch hier noch bei der eWorld, das ist das, was alle beschäftigt. Wie steuere ich intelligent? Ja, wie bin ich smart? Und dann aus Kundensicht ist es halt so, da haben wir eben diese unterschiedlichen Kundenphasen. Ja. Das kennen wir auch von der Elektromobilität. Da waren so die ersten Kunden und Kunden, die kannten sich im Zweifel besser aus als die NBW. Ja. Das sind so diese typischen Early Adapters. Die kennen jeden Tarif, die kennen jede Technik, ja. die kennen die Instrumente im Auto besser. Und wir sind so genau an diesem Tipping Point, würde ich jetzt auch sagen, bei diesen Themen, die wir hier jetzt eher im Fokus haben, Das heißt, es gibt schon viele Kundinnen und Kunden, die schon vor 20 Jahren natürlich PV auf Dach installiert haben. Es gibt einige Kundinnen und Kunden, die natürlich schon diese neue Welt betreten haben. Aber für eine NWW, wir sind halt ein Massenmarktunternehmen, ist natürlich genau das Spannende jetzt. Was ist der Tipping Point, dass wir im Massenmarkt angekommen sind? Und ich glaube, genau da stehen wir jetzt.
Das ist ja super spannend, weil ich glaube, genau diese Kundensegmente, die du da jetzt angefangen hast zu beschreiben mit Early Adopter, das sind natürlich die, die ja auch so eine Entwicklung treiben. Aber die große Menge ist ja wahrscheinlich nicht in diesem Segment. Wie schaffen wir es denn oder wie stellst du dir das vor, dass wir da auch in die breiteren Kundensegmente hinein genau diese Themen der neuen Angebote, der dynamischen Tarife, der Digitalisierung auch verankern? Was sind so die Anreize, die dann auch den einen oder anderen nochmal motivieren, da auch auszuprobieren?
Ja, ich glaube, spannend ist immer wieder, wenn man sich erstmal so auf die Seite der Kunden schlägt, in Anführungszeichen, und versteht, was will der Kunde denn eigentlich? Ganz im Kern würde ich behaupten, es ist so, der Kunde möchte mit seinem Auto zur Arbeit fahren oder zum Einkaufen. Wenn es elektrisch ist, möchte halt einsteigen, es ist geladen. Das heißt, er will sich ja ganz im Kern nicht damit beschäftigen, ob der Preis jetzt besonders günstig war, ob er jetzt einen Stopp im Ladeprozess hatte, weil die Netzentgelte, die Variablen vielleicht dann günstiger wurden. Der möchte halt fahren. Und ich würde auch sagen, zu Hause ist es so, wenn wir über das Thema Wärme sprechen, Wärmepumpe, ganz im Kern, der Massenmarktkunde, der möchte ein warmes Haus. Und diese Grundbedürfnisse, die verändern sich gar nicht. Jetzt haben wir in den Early Adapters natürlich Kundinnen und Kunden gehabt, die kennen sich exzellent aus. Ja, die beschäftigen sich auch wirklich schon Bits und Bytes eben, ne? Und erklären uns quasi sozusagen, wie das alles zu steuern ist. Jetzt kommen wir in den Massenmarkt. Das heißt, was ist im Massenmarkt entscheidend? Einfachheit, Vertrauen, Usability, also die Einfachheit der Steuerung. Aus unserer Sicht wird das natürlich primär digital passieren. Das heißt, man muss sich einfach eine Welt vorstellen, auf die wir jetzt auch zuarbeiten, die man auch hier spürt, finde ich, bei der E-World. Ich habe meine App. Mhm. Ich sage einfach, morgen um 6 gehe ich wie immer zur Arbeit. Vielleicht habe ich irgendwann ein KI-Tool dahinter, das fragt mich, gehst du morgen wie immer um 6 arbeiten? Dann drücke ich nur noch ja. Ich sage halt, ich möchte mein Haus so und so warm haben. Und dahinter steuert sozusagen ein Algorithmus, eine Intelligenz, wie ich das am besten mache, entweder mit erzeugtem Strom, mit gespeichertem Strom, bidirektionales Laden wird irgendwann auch ein Massenthema werden, ich ziehe es aus dem Auto oder halt nicht, aber der Massenmarktkunde will ich damit nicht beschäftigen. Das heißt, ich möchte einfach nur steuern, sicher gehen, dass es klappt und wenn ich dann noch monetär davon profitiere und vielleicht auch noch ein gutes Gewissen habe, ja, also dass ich eben nachhaltig bin, selber erzeuge, möglichst autark sozusagen vielleicht sogar eine Lösung für mich gefunden habe, dann bin ich glücklich. Und das muss man sich immer so diese Balance finden. Wenn wir hier auf der E-World sind, haben wir alles Expertinnen und Experten um uns rum. Wenn man im Massenmarkt tätig ist, die Kundinnen und Kunden wollen eine einfache Lösung, wie gerade beschrieben. Sie wollen Auto fahren, sie wollen eine warme Wohnung und dabei sparen und was Gutes haben und tun. Aber sie wollen sich nicht in die Tiefen eines Hems, eines Imses rein begeben.
Also die nahtlose, einfache Kundenerfahrung ist sozusagen der Schlüssel, um dann auch so ein bisschen in die Breite reinzustoßen. Jetzt bist du auf der Seite derer, die ja diese nahtlose, einfache Kundenerfahrung ermöglichen sollen. Was sind denn für dich so die Herausforderungen, die dir da begegnen?
Ja, wir sind jetzt noch in einer jungen Energiewende vor Endkunden. Also das ist immer wieder von neuem so, dass wir als Branche natürlich schon uns da sehr, sehr lange Gedanken machen. Also ich weiß gar nicht, wie alt das Thema Intelligenzmesssystem ist. Also auf jeden Fall, bevor ich die Branche betreten habe, lang. Ja. Das heißt, für uns ist vieles schon durchdacht. Mhm. Wenn man jetzt beim Endkunden anfängt, wir sehen das zum Beispiel bei der Elektromobilität, um einen ganz kurzen Ausflug dahin zu machen und dann natürlich zurück zu unserem Kernthema zu kommen. Kundinnen und Kunden machen sich immer noch Sorgen darüber, über die Reichweite. Kriege ich eine Ladesäule? Ja, wie schnell lädt das Auto? Reicht das denn eigentlich? Das wird jetzt immer besser, aber da sind einfach Ängste da und die kommen halt daher, dass ich vom Tankstellennetz komme und sage, ich kann ja jederzeit tanken. Wenn ich das jetzt übertrage auf das Thema, was wir jetzt hier haben, vernetzte Energiewelt, ganzheitliche Energiewelt, Steuerung meiner Lasten zu Hause, mit Ersparnis. Dann ist es genau das, die Kunden haben halt Angst, dass es nicht funktioniert. Sie haben im Kern Angst, dass das Auto nicht geladen ist, dass die Wohnung kalt wird, dass das einfach schlichtweg nicht funktioniert. Und diese Angst müssen wir ihnen nehmen. Jetzt ist die Branche sehr oft gerade noch auf sehr, sagen wir mal, flexiblen Tarifen zum Beispiel unterwegs. Das ist durchaus etwas eben für wieder die Early Adapters, also die Interessierten, wo ich dann wirklich Day-Ahead Pricing habe, also sprich, ich sehe auf meiner App, wie morgen der Börsenpreis ist, dann kann ich halt entscheiden, will ich das Auto laden? Zu welchem Zeitfenster ist es denn am günstigsten? Aber das ist für den Massenmarkt nichts. Das heißt, die nächste Iteration wird sein zeitvariable Tarife. Die nächste Iteration wird sein Algorithmen. Das heißt, Katharina, du weißt einfach, das Auto ist geladen. Du weißt, es ist warm in der Wohnung. Und dann kriegst du nur noch 17,23 Euro gespart. Vielen Dank, Ihre NBW. So wäre meine Vision.
Das klingt nach einer sehr, sehr attraktiven Vision. Jetzt bist du ja, du hast gerade schon angesprochen, nicht seit gestern im Geschäft und hast schon einige Entwicklungen erlebt. Ich glaube, das ist ja nicht immer nur was von selber entsteht, sondern da spielen ja auch viel so Veränderungen auch in den externen Rahmenbedingungen eine Rolle. Wenn du zurückschaust, was würdest du denn sagen, was waren denn so Auslösepunkte, dass sich auch Veränderungen ergeben haben?
Also ich glaube, wenn man eben nochmal mit der Liberalisierung anfängt, das war, glaube ich, so eine ganz große Transformation für unsere Branche. Man kann natürlich den Atomausstieg auch noch nehmen, der natürlich im Prinzip der Startpunkt war, auch für die Veränderung der Erzeugungsportfolien. Ich glaube, dann gibt es eben die Energiewende an sich, die natürlich auch aus Nachhaltigkeitsaspekten gesteuert wird, auch aus Veränderungsaspekten. Wenn ich aber bei den Endkunden bleibe, war es für mich die Energiekrise. Das heißt, Deutschland hatte ja schon so ein Bewusstsein, dass man im Prinzip jederzeit Energie zu einem relativ günstigen Preis bekommt. Dieses Bewusstsein hat sich total verändert in der Energiekrise, leider natürlich auch nicht nur durch positive Faktoren. Ja, das war natürlich schon eine stressige Zeit für uns als Anbieter, aber auch für die Endkunden und Kunden. Ja. Aber dieses Bewusstsein, dass das Energie ein kostbares Gut ist, ist, glaube ich, da das erste Mal so richtig ins Bewusstsein der Menschen gerückt. Und seitdem beschäftigen sie sich viel mehr damit. Und dann war natürlich auch, sagen wir mal, durchaus diese Themen Wärmepumpe, Elektromobilität, Speicher, gerade in dieser Zeit, haben eine unglaubliche Boomphase erlebt. Das war auch regulatorisch unterstützt durch Subventionen, durch unterschiedliche Gesetzgebungen tatsächlich. Und was ich glaube, ist, dieses Bewusstsein ist immer noch da. Mhm. Das heißt, es ist auf einmal, würde ich sagen, das heißt ja auch, unsere Branche heißt ja auch auf Commodity, zu einem High-Interest geworden. Energie ist ein High-Interest-Produkt. Da geht es nicht nur um das Geld, also was kostet mich das? Welche Lösungen habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Wie kann ich nachhaltig sein? Und ich finde, das tut unserer Branche gut. Mhm. Ja, das freut mich auch aus der Ecke des Commodities, um rauszukommen und zu sagen, Mensch, wir sind die Energie, die die Welt bewegt. Aber die Anforderungen von den Kunden werden auch größer. Das heißt, sobald ich ein High-Interest-Produkt bin, gucken Kunden kritischer auf Preise, sie gucken kritischer auf Apps, auf die Usability. Das ist auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung von unserer Seite.
Es ist eigentlich spannend, dass sozusagen aus der Krise heraus Energie als ein Produkt entstanden ist, wo die Kostbarkeit im Umgang nochmal deutlich geworden ist und darum dann natürlich auch so ein ganzes Arrangement an Produkten und Dienstleistungen sich entwickelt hat, die jetzt dem Kunden auch ermöglichen, selber auch sozusagen die eigene Energieversorgung so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Jetzt hast du schon ein paar genannt, die sich in dieser vernetzten Energiewelt bewegen, von der Elektromobilität über Heimspeicher, über Wärmepumpen, über die PV-Anlage auf dem Dach. Das sind ja doch sehr unterschiedliche, sag ich mal, Hardware-Komponenten, die da zusammenkommen. Wie darf ich mir das denn vorstellen, wie das denn auch wirklich so nahtlos dann integriert wird?
Also wir unterscheiden jetzt bei uns zwei primäre Marktsegmente. Das eine Marktsegment sind sozusagen die geschlossenen Systeme. Das sind Anbieter wie 1,5, Enpal, eine Senec, auch eine EKD, also andere. Da muss man sich das so vorstellen, sie integrieren über eine Software, dem sogenannten Heimenergie-Management-System, diese Hardware, dass sie ansteuerbar wird. Das heißt, um es jetzt mit sehr einfachen Worten zu sagen, ich habe einen günstigen Tarif, über das intelligente Messsystem kann ich den halt nutzen, ja, über einen intelligenten Tarif. Und dass die App sagt jetzt, günstig, dann pingt das HEMS, um es jetzt sehr einfach zu formulieren, mein Auto an, es wird geladen und dann pinkt es es wieder an und sagt, jetzt wird es teuer, bitte warten. Das ist natürlich die einfache Variante. Dann gibt es natürlich die Algorithmen dahinter. Der zweite Markt ist der etwas heterogenere Markt. Das heißt, die Realität ist ja, dass viele schon eine Wärmepumpe haben, sie haben schon eine Wallbox, sie haben Infrastruktur und kaufen eher dazu, nach und nach dazu. Mhm. Unseren Prognosen nach wird es auch der größere Markt sein in 2030. Das heißt, wir haben eben diesen geschlossenen, den größeren Markt. Und was man dafür braucht, ist ein sogenanntes Cloud-basiertes HEMS. Mhm. So, jetzt kommen wir so schön in die Begrifflichkeiten unserer Branche. Ich würde mal es übersetzen, es ist ein offenes Heimenergie-Management-System. Das heißt, es erlaubt mir, unterschiedlichste Hardware-Komponenten anzusteuern. Die Hersteller geben mir sozusagen ihre Schnittstelle, die sogenannte API, dann kann ich das eben ansteuern. Und das sind so diese zwei Systeme, die sich so herausbilden. Wir haben so ein bisschen auch die Herausforderung, wie immer bei jungen Märkten, dass die Schnittstelle, sagen wir mal, also die Integration auf der Hardware-Seite jetzt noch kein Standard folgt. Ja, das ist so das Klassische, ne, wenn sich so junge Märkte bilden. Und da sind auch viele Bestrebungen jetzt, dass das immer standardisierter wird, die Schnittstelle. Und dann bin ich in der Lage, alle Hardware-Komponenten anzusteuern. Alle mit einer kleinen Einschränkung. Natürlich bei solchen Systemwechseln, Innovationsschüben, sie müssen natürlich ansteuerbar sein. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich eine sehr alte Wärmepumpe habe, dann mag das schwierig werden, tatsächlich.
Die Deutschen sind ja oft dafür bekannt, dass sie so ein bisschen risikoavers sind, was neue Technologien angeht. Und auch das Thema Datenschutz ist ja immer eins, was jetzt gerade auch intelligente Messsysteme, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als das alles aufkam, war so die größte Angst, oh Gott, da saugt uns dann jemand die Daten ab und ist dann in der Lage, da fremdbestimmt da irgendwo in meine Systeme reinzusteuern. Wie geht ihr damit um? Erlebt ihr das oder hat sich das auch jetzt über die Zeit verändert?
Ich finde, da machst du einen super Punkt. Also das Thema Vertrauen, was ich eben auch so angeführt habe, Einfachheit, bezieht sich natürlich auf die Funktionalität, aber es bezieht sich natürlich auch auf die Daten, weil man muss sich das ja jetzt schon auf der emotionalen Seite klar machen. Ich steuere damit mein Haus. Also das ist ja was völlig anderes, ne? Also das ist ja so mein Castle. Und da brauche ich ein hohes Vertrauen. Ich glaube, es gibt zwei Ängste. Das eine ist, es funktioniert nicht. Und das zweite ist, jemand greift dort ein. Also es gibt die Möglichkeit, mein Haus anders zu steuern, irgendwie einzugreifen, irgendwas damit zu tun. Im Moment spüren wir das noch nicht so ganz so stark, muss man gestehen, weil wir auch wieder bei den Early Adopters sind. Die kennen sich super aus. Die kennen sozusagen die Sicherheitsfunktionalitäten, glaube ich, ganz gut. Das wird im Massenmarkt eine der Top-Themen werden. Und ich glaube, da wird man auch sehen, dass das Vertrauen zu dem Anbieter, das Vertrauen zu der Lösung alles entscheidend sein wird, meiner Meinung nach. Das heißt, ich vertraue jemandem meine Daten an, mein Haus an, ne, da steuere ich dann alles. Und insofern wird es eine der Top-Themen, die Kunden und Kunden bewegen wird. Wir sehen es in Marktforschung, in aktuellen Produktabverkäufen noch nicht so stark, weil wir in so einer frühen Marktphase sind.
Das heißt ja aber auch, wenn ich das richtig verstehe, dass natürlich auch diejenigen, die jetzt in diese Markterschließung gehen, eine hohe Verantwortung haben, weil wissen wir ja, die negativen Erlebnisse bleiben ja oft viel länger hängen als die positiven.
Absolut.
Es sind hier ja wahnsinnig viele auch mit disruptiven Geschäftsmodellen und allen möglichen Konzepten unterwegs. Wie gehst du denn jetzt als ENBWler daran? Weil ich meine, da ist eine tradierte Marke dahinter. Ihr habt einen Kundenstamm von 5,5 Millionen. Probt ihr das vorher? Habt ihr so Pilotgruppen? Weil wie darf ich mir das vorstellen, dass ihr sozusagen sagt, Mensch, bei uns bist du sozusagen auf der sicheren Seite?
Ja, also schönes Thema, was du ansprichst. Also wir sichern das bestmöglich ab. Das heißt, typischer Entwicklungszyklus von Produkten ist tatsächlich, dass wir erstmal die Produkte in Friends and Families Charakter testen. Das heißt, wir schauen wirklich in einer ganz, ganz kleinen Nutzergruppe, klappt das? Wird es angesteuert? Ist in der Usability keine großen Bugs drin? Ja, also die erstmal funktionsverhindernd sind. Dann haben wir immer so sehr kleine Kundenpanels, nenne ich sie schon fast. Da haben wir auch die intelligenten Messsysteme gerade eingebaut, wo wir das dann erstmal ausrollen und mit diesen Kunden dann sehr enge Feedbackschleifen haben. Na, das muss man sich so vorstellen, es sind ca. 100, 200 Kundinnen, wo wir diese ganzen neuen Produkte austesten. Und erst dann gehen wir breit an den Markt. Das kann sehr schnell sein. Also wenn wir einfach sehen, innerhalb von ein, zwei Wochen, da ist wirklich kein Bug drin, die Features funktionieren, das ist sicher. Dann haben wir auch schon Sachen sehr schnell ausgerollt, tatsächlich. Wir beschäftigen uns ja gerade mit den Dingen, über die wir jetzt auch hier im Podcast sprechen. Ich bin mal total gespannt. Man muss auch so ehrlich sein, wir betreten ein Neuland mit den Erwartungen, den Qualitätsstandards einer NBW. Das heißt, wir werden es launchen, wenn wir uns sicher sind, dass es funktioniert. Man muss da aber so ehrlich sein, dass natürlich das ein bisschen auch nicht alles nur in unserer Hand liegt. Das ist aber nicht das, was Kunden und Kunden hören möchten. Aber die Welt, wenn man das sich mal ein bisschen so vor Augen führt, ist, ich habe typischerweise eine Netzgesellschaft, die baut das intelligente Messsystem an. Dann habe ich den Tarif, hoffentlich die Software, die die Anlagen ansteuert, das sogenannte HEMS von uns. Dann habe ich da dahinter eine Heidelberger Wallbox, eine Fissmann Wärmepumpe und was noch immer ich da alles hinter habe. Dass dieses System völlig reibungsfrei läuft, ist schon eine gewisse Herausforderung. Das heißt, wir arbeiten im Moment sehr, sehr stark daran, dass man sehr feingliedrig Fehlertoleranzen sieht und dann eher einen Mechanismus findet, wo man Haltepunkte sozusagen findet. Ja. Da laufen gerade die Tests, weil ich glaube, die Kundinnen und Kunden, und das ist genau das, was ich am Anfang auch angesprochen habe, du kommst nur dreimal in deine kalte Wohnung, dann könnte es sein, dass du dir wieder einen Standardtarif kaufst, wo du denkst, Mensch, die 17 Euro finde ich super, aber dafür friere ich ja nicht so 3-4 Mal im Monat, weil es klappt dann die Software halt nicht. Ne? Ich glaube, da ist die Toleranzschwelle extrem gering.
Das heißt, ihr schaut euch schon genau an, welche Produkte auch in dieser vernetzten Energiewelt dann auch Zugang finden, angeschlossen werden, damit ihr dieses Qualitätssicherung und Versprechen auch halten könnt. Ich habe jetzt auch von dir so ein bisschen rausgehört, dass es ja auch, sag ich mal, auf Kundenseite so eine gewisse Varianz an Bedürfnissen gibt, selbst zu steuern, selbst auch tief in die Materie reinzugehen und da irgendwie so der baden-württembergische Tüftler, der möchte natürlich da bis auf die letzte KWH selber bestimmen, wann er die Waschmaschine anmacht. Und dann derjenige, der aber sagt, so, ich möchte eigentlich nichts mit zu tun haben, das soll alles automatisiert laufen. In diesem Spektrum gibt es dann die Möglichkeiten, sich zu entscheiden bei euch? Oder wie darf man dann diese Ausgestaltung dann in der Praxis sich vorstellen?
Also ich gehe davon aus, wir sind im Moment, haben wir einen rein flexiblen Tarif im Portfolio. Um da vielleicht auch mal auf die Produktseite so ein bisschen oder konkret auf die Produktseite zu wechseln. Das haben wir jetzt als erstes gebaut. Ja, das ist adressiert genau eher die High Interest, die Tüftler, wie man sie auch bezeichnen will. Das ist, glaube ich, total faszinierend, wirklich mal in 15-Minuten-Takt seine Rechnung zu bekommen. Also man muss sich das ja so vorstellen, man kriegt ja in 15-Minuten-Slot seine Rechnung zugeschickt. Das wird dann 1:1 abgerechnet und sich da zu optimieren, ist natürlich total faszinierend fast schon. Aber interessiert das den Massenmarktkunden? Ich glaube, wir sind uns alle einig, wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir bauen jetzt gerade sogenannte zeitvariable Tarife. Die kennen wir alle ganz gut. Ja, so steuert man typischerweise Wärmepumpen oder Stromheizung. Habst du ja typischerweise einen HTNT-Tarif. Ne? Und innerhalb dieser Tarife, wenn es dann intelligent schon ausgesteuert werden kann, wird dann meine Wallbox angesteuert. Also fairerweise nicht die Wallbox, das Auto. Aber das so auch für die technischen Tüftler. Die API zur Wallbox funktioniert nicht. Es geht nur direkt über das Auto tatsächlich. Oder meine Wärmepumpe oder was auch immer. Und ich glaube, die nächste Iteration ist das, was ich jetzt so als Vision habe. Ein Algorithmus, der wirklich nur noch deine Bedürfnisse abfragt. Morgen muss ich früher zur Arbeit. Vielleicht KI-basiert fährst du morgen wieder da zu deinem Papa wie die letzten 3 Wochen. Nee, morgen nicht. Ah, okay, dann weiß ich, dann kann ich irgendwie länger das Auto laden. Ich möchte halt 22 Grad haben. Ich weiß über die KI, Mensch, jeden Donnerstag ist die Katharina im Homeoffice. Dann ist hier 22 Grad zu kalt oder zu warm oder was auch immer jetzt. Und eigentlich ist das meine Vision, ja, und das wird kommen, aber das wird noch ein bisschen dauern, dass du wirklich kundenzentrisch einfach nur sagst, was möchtest du? Und die Technik dahinter wird so ausgesteuert, dass du davon profitierst monetär, aber dich darum gar nicht kümmern musst. Das ist ein hehres Ziel, würde ich jetzt behaupten, aber ich würde behaupten, wenn das funktioniert, dann ist die Akzeptanz der Energiewende bei Endkunden und Endkunden wirklich da.
Das heißt, ihr lernt die Kundinnen und Kunden dann richtig kennen, so in ihren ganzen Verhaltensweisen, Gewohnheiten. Das ist natürlich super spannend, weil am Ende ist das ja das, was auch den Komfort ausmacht. Ja? Also in der Tat, ich kenne das von einem Elektroauto, wenn das dann schon vorgewärmt ist, wenn man da einsteigt, das ist bei kaltem Wetter durchaus ein Benefit. Und wenn es das weiß, wann es das tun soll, ist das natürlich umso schöner. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen dieses Thema dynamische Tarife auch angesprochen. Wir bewegen uns ja wie immer in der Energiebranche in einem hochregulierten Umfeld. Jetzt nutzen wir natürlich mal die Chance, dich nochmal zu fragen, gibt es denn was dir im Wege liegt, wo du sagst, es kommt eine neue Bundesregierung, ich würde mir wünschen, das. Oder sagst du, nein, eigentlich ist der Rahmen so, wie er ist, kann man gut mitarbeiten, das passt. Wenn es was zu justieren gäbe, was wäre es?
Naja, also ich glaube, mein erster Wunsch sozusagen an die Seite wäre Stabilität. Ich glaube, neben vielleicht unterschiedlichen Perspektiven auf das Geschäft von Netzseite, von Vertriebsseite, von Erzeugungsseite oder Softwareanbieterseite, ich glaube, das, was uns wirklich allen zu schaffen macht, ist Planungsunsicherheit. Ich möchte schon nochmal auch nennen, dass das Elektromobilitätsförderungsaus, was ich glaube, innerhalb von 2 Tagen mal so passiert ist, wenn man genau zugehört hätte, hätte man es vielleicht verstehen können, aber das war schon eine Überraschung für die Branche. Ähnliches gilt ja auch für das Heizungsgesetz. Das heißt, ich kenne wirklich viele Wärmepumpenhersteller, die haben ihre Produktion hochgefahren, dann wackelte das und jetzt haben da durchaus auch einige Anbieter Herausforderungen. Und ich sag mal, ich glaube, eine Wirtschaft, eine Branche, das hatte man mit der Energiebranche gar nicht so viel, die braucht eine gewisse Stabilität im Planen, weil sie muss planen, Kapazitäten, Investitionen. Und genauso wir auch. Das ist so die eine Seite. Also meine Bitte an die Bundesregierung wäre Planungssicherheit. Also da würden wir uns schon mal alle freuen. Und dann im Detail ist es so, dass ich glaube, die gesamte Energiewende ist noch sehr stark fokussiert auf Erzeugung und Netze. Und ich würde schon sagen, dass das unglaubliche Herausforderungen da sind, und größten Respekt da an die führenden Kolleginnen und Kollegen, die das verantworten. Aber der Kunde ist ein Teil davon, des gesamten Systems. Und ich würde mir wünschen, dass man das auch mehr berücksichtigt und die Akzeptanz des Kunden nicht unterschätzt, meiner Meinung nach. Diese Energiewende muss im Einklang gehen. Also man muss investieren, man muss auch vielleicht Kunden und Kunden etwas abverlangen über Netzentgelt, über andere Dinge. Aber es muss in Balance sein, ja. Und das wäre so das Zweite. Ich glaube, viele der Branchentreffen, viele der Diskussionen ranken sich dann doch um Erzeugung und Netze. Ist auch beeindruckend, was investiert wird. Es ist beeindruckend, die Herausforderung. Aber vergisst man den Endkunden, nicht? Weil der bezahlt die Energiewende, nämlich typischerweise mit seinen Netzentgelten und anderen Themen. Und ich glaube, diesen Dreiklang wieder mehr zu finden, das wäre so mein zweiter Wunsch. Und den Rest kriegen wir schon hin.
Das klingt gut. Ich finde, du hast aber nochmal einen sehr schönen, spannenden Gedanken, der uns fast schon so ein bisschen auf die Schlussphase, glaube ich, hinleitet. Das ist die Rolle des Endkunden tatsächlich nicht nur als einen passiven Konsument in dem ganzen System Energiewende, Energiewelt zu betrachten, sondern dass das, was du jetzt die letzte fast halbe Stunde beschrieben hast, eigentlich ja auch ein Schlüssel sein kann, dass unsere Bürgerinnen und Bürger sich auch als aktiven Teil, als Gestalterin auch dieser Energiewelt betrachten. Siehst du da, also ich höre bei dir raus, dass du da auch eine Chance drin siehst, dass sich dann auch eine Akzeptanz auch für, sag ich mal, diese übergeordneten Themen auch wieder mehr entwickeln kann. Wenn man selber merkt, ich kann ja davon auch profitieren. Ja,
ja, ich glaube, du machst den entscheidenden Punkt. Ich glaube, ein Endkonsument, wenn er jetzt nicht aus anderen Gründen, ne, also sei es Autarkie, ist ja so ein Grund, der oft genannt wird, warum jemand PV-Speicher macht. Aber immer wieder zurückkommt zum Massenmarkt, der normale Kunde. Der macht Dinge, wenn er einen Sinn darin sieht. Ein Sinn kann aus meiner Sicht bedeuten, ich habe da was von, ja, also sei es monetären, besseren Nutzen, was auch immer. Oder ich verstehe das übergeordnete Ziel und es ist für mich akzeptabel, dem zu folgen. Aber ich glaube auch da, ne, also jetzt ohne da zu sehr drauf einzuschwingen. Ich gebe zu, bei mir im Haus ist es auch nicht ganz so trivial mit PV-Speicher. Das ist schon eher eine Überzeugungssache als eine monetäre Sache mit hohen Bäumen drumherum. So. Dann ging das los und ich dachte so, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Na, jetzt muss ich mir aber wirklich mal beeilen, sonst habe ich ja wirklich ein Problem. Und ich mit dieser kleinen Anekdote würde ich nur sagen, das geht ja uns selbst schon so, dass man total verunsichert war. Dann auf einmal dachte man so, ach ja, nee, das, irgendwie ganz so schlimm wird es ja jetzt doch nicht kommen. Jetzt habe ich letzte Woche verstanden, die Förderung wackelt, glaube ich, sehr, wenn die CDU in der Regierung kommt. Ich will jetzt aber auch hier nicht zu politisch werden. Ich habe das nur so verstanden, so rausgelesen, wo ich jetzt wiederum dachte, ach Mensch, die Wärmepumpe ist sozusagen für mich auch monetär wirklich schwer abzubilden, einfach durch die Lage meines Hauses. Aber ohne Förderung ja gar nicht. Oh, jetzt beeile ich mich aber wieder mal. Ich möchte darauf hinaus, wir sind Teil der Branche. Wie geht's denn den Kunden da draußen? Je besser man sie informiert, je stabiler, je verlässlicher, desto mehr werden sie der Partner der Energiewende, vielleicht der Freund der Energiewende. Und ich glaube, es hilft uns allen am Ende des Tages.
Das ist eigentlich nochmal ein schöner Appell auch an, sag ich mal, nicht nur an die politischen Vertreter, sondern auch an, ne, alle Akteure, die jetzt auch hier irgendwie ihre Angebote strukturieren. Klarheit in dem, wie man jetzt Angebote schnürt, wie man informiert, wie man die Menschen auch mitnimmt. Das ist das, was dann am Ende Akzeptanz auch für diese vernetzte Energiewelt auch erzeugt. Und ich glaube, du hast jetzt wirklich nochmal so schön in den letzten Minuten auch eine Vision entwickelt. Ich finde, also ich muss sagen, ich nähere mich da auch punktuell natürlich so den einzelnen Teilen einer vernetzten Energiewelt. Ist ja selten einer, der gleich alles auf einmal hat. Und du hast nochmal so mit deiner Vision so eine Begeisterung auch bei mir nochmal ausgelöst, auch sich da wirklich zu trauen, sich auch an ein paar Sachen mal ranzuwagen. Und ich hoffe, dass es vielen der Hörerinnen und Hörer auch so geht, dass sie jetzt Lust haben, sich noch ein bisschen mehr mit den Themen zu beschäftigen. Ich glaube, ein paar Ansatzpunkte konnten wir heute so liefern, dass man da nochmal nachbohren kann. Volker, du bist Gott sei Dank nicht aus der Welt, sondern du wirst diese Themen in dem, was du bei der EnBW machst, weitertreiben. Und ich bin schon ganz gespannt, wenn dann tatsächlich Teile deiner Vision auch Realität werden und hoffentlich dann für viele der Kundinnen und Kunden auch verfügbar und anwendbar werden. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, wir werden noch einen spannenden Tag hier bei der eWorld erleben und vielleicht viele der Gedanken noch ein bisschen weiterspinnen. Ich hoffe, dass Sie als Hörerinnen und Hörer auch noch Muße haben, jetzt ein wenig auszuspannen, ein bisschen über den Podcast nachzudenken, und freue mich, Sie wiederzusehen.
Ja, ganz vielen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, hier meine Gedanken zu teilen. Es hat mir großen Spaß gemacht und wir verabreden uns einfach in 2 Jahren und dann gucken wir mal, was von meinen Visionen Realität geworden ist.
Da nehme ich dich beim Wort, in 2 Jahren wieder zum Podcast und dann machen wir mal Bilanz.
Das machen wir so. Vielen Dank.
Danke, Volker.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.